Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Zum neuen Jahr begrüßt Sie herzlich Margarete Zander. Wir zeichnen diese Sendung auf mit dem Wissen, dass sie am 2. Januar gesendet wird. Wir gehen mit großen Wünschen und Hoffnungen in das neue Jahr. In der kommenden Stunde, da könnte es passieren, dass Ihnen der Bluebird of Happiness begegnet und Sie angesteckt werden, auch danach zu suchen. Unser Gast hat sein Leben lang danach gesucht und immer häufiger taucht dieser blaue Vogel des Glücks in seinen Konzerten auf. Und jeder, der im Silvesterkonzert 2014 mit den Berliner Philharmonikern und Simon Rattle war oder der das Konzert im Fernsehen gesehen und im Radio gehört hat, der hat gespürt, dass dieser seltsam unfassbare Zaubervogel lebendig ist. Eingeladen von diesem Pianisten, der heute unser Gast ist. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Menachem Pressler.
Es ist eine Freude. Ich danke Ihnen, dass Sie mich dazu eingeladen haben.
Sie sind am 16. Dezember 1923 in Magdeburg geboren. Wenn man Sie so sieht, muss man sich das vergegenwärtigen, wie alt Sie tatsächlich sind. Sie wirken jung, Sie lachen, Sie haben wache Augen. Seit mindestens 77 Jahren sind Sie ein erfolgreicher Pianist und Sie suchen immer noch. Ist es das, was Sie so jung hält?
Ja, nein, ja. Die Sache ist die. Wenn man so alt ist wie ich, man braucht Hilfe an verschiedenen Stellen. Und das gute Glück, das ich hatte, dass ich eine Person gefunden habe, die ich seit 50 Jahren kenne, da sie wie seine junge Agentin war in einem Management und mein Trio kannte und dann nach Spanien zog und das Trio nach Spanien brachte und dann, wie sie verheiratet mit einem Lord in England war und dann, wie er starb, ich sie geerbt habe und mit Freude und die wirklich mir an jedem Punkt hilft, in jedem Punkt. Sie ist wunderbar zu mir. Man braucht Hilfe, wenn man alt ist. Sie gibt mir die Hilfe. Man braucht Inspiration. Sie gibt mir die Inspiration. Und wenn ich Kraft sammle, um zu lernen und zu üben, denn dazu braucht man Kraft, da hilft sie mir, das alles zu erleichtern. Also das ist mein Glück. Sie hat einen schönen Namen, sie heißt Annabelle. Und ihr zweiter Name ist Weidenfeld. Das war der Name ihres Mannes. Und sie ist Lady Annabelle Weidenfeld, da sie doch mit einem Lord verheiratet war. Das ist mein Engel, den ich dann bei mir habe. Das ist die große Hilfe von der einen Seite. Der andere Seite ist die, dass in meinem Inneren Kraft ist, die sich danach sehnt. Ich will das sagen, was ich immer gesagt habe. Ich war immer hungrig zu musizieren. Ich wollte Musik machen. Das schien mir lebenswert zu sein und es ist lebenswert geblieben.
Ich habe das zu Beginn gesagt, dieser Bluebird of Happiness. Ja. Der begeistert im Moment alle. Wir haben es erlebt mit den Berliner Philharmonikern, dass selbst diese Musiker plötzlich ganz zart wurden und zurückhaltend, weil sie ihnen zugehört haben, weil sie diesen Zauber mit ihnen erleben wollten. Woher kommt der? Ist das sowas wie die blaue Blume suchen bei Jean-Paul?
Vielleicht. Das ist eben das Geschenk, das ich vom Himmel hatte. Dass ich Sachen ausdrücken darf und kann in der Musik, die etwas bedeuten für Leute, die zuhören.
Der zweite Satz aus dem Klavierkonzert A-Dur Köchelverzeichnis 488 von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Simon Rattle. Und der Solist am Klavier war Menachem Pressler. Und er ist heute hier bei uns zu Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Herr Pressler, am 1. Dezember hat der Geiger Daniel Hope Sie im Konzerthaus in Berlin in seinem Salon Hope at 9 p.m. überrascht. Er hat den Cellisten Antonio Meneses eingeladen und damit war 7 Jahre nach dem Abschiedskonzert von 2009 das Beaux-Arts-Trio wieder zusammen und sie haben gemeinsam gespielt. Die Überraschung ist ihm gelungen.
Wie der Daniel das gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Für mich war es eine gewaltige Überraschung. Wie ich den Antonio sah, ankommen, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Ich dachte, das ist noch nicht möglich. Und dann, wie wir uns dann zusammensetzten und spielten, dann mit einmal fielen diese Jahre zur Seite. Und es war, als ob wir nie auseinander waren. Natürlich, wir waren 8 Jahre ganz intensiv zusammen. Aber es war mehr als nur 8 Jahre. Es war eine Verbindung von Seele, Kopf und Herz und Körper. Wir waren zusammen, wir haben jedes Jahr vielleicht 100 Konzerte gespielt. Eine gewaltige Menge von Konzerten. Und die haben so viel bedeutet. Und mit einmal, wie ich ihn sah, wie wir anfingen, und der Daniel hat es natürlich ganz, ganz listig Geheimnis gehalten. Er hat nämlich einen Schüler von dem Meneses mir vorgestellt. Wir spielen mit ihm einen Satz von Beethoven, den wir doch oft gespielt haben. Sag ich, gut und fein. Und dann haben wir das auch sogar probiert. Nur mit dem Antonio brauchte man das nicht probieren. Wir setzen uns zusammen und dann ist es, als ob wir atmen. Es kommt ganz natürlich. Und Sie waren noch dabei?
Ja, und ich habe gestaunt, wie alle anderen auch gestaunt haben, dass plötzlich der Klang wieder da war. Und ich habe mich gewundert, wie unterschiedlich Sie drei doch sind.
Tatsächlich? In welcher Hinsicht?
Jeder ein Individuum, seinen ganz eigenen Klang, seine eigenen Vorstellungen und irgendwo im unbeschreiblichen Raum sind sie ganz intensiv zusammen.
Stimmt, da haben sie es wirklich wunderbar verstanden und begriffen. Daniel ist ein großer Geiger und Antonio hat den Tschaikowski-Wettbewerb gewonnen. Also wirklich ein fantastisch, phänomenaler Cellist. Aber wenn wir zusammen sind, ist es mit einmal ein Trio. Einer gibt dem anderen, einer versteht den anderen. Die einzigste Überraschung, die ich hatte, war, dass der Antonio mit einmal grauhaarig wurde. Das hatte ich, das letzte Mal, wie ich ihn gesehen habe, hatte er noch schwarze Haare gehabt. Jetzt ist er schon ein älterer Herr mit einmal. Aber im Trio ist er ein junger Mann, ist er dasselbe, was er mal war. Und ich bin derselbe und Daniel ist derselbe. Also die Freude, die wir hatten im Zusammenspielen, ist wirklich widerhallig. Sie tanzt und spielt noch weiter in meinem Innern. Die Freude daran, das war wirklich eine enorme Freude.
Das Allegro aus dem Klaviertrio Opus 4 E-Moll Opus 90, dem Dumki-Trio von Antonín Dvořák, gespielt vom Beaux-Arts-Trio, und zwar in der letzten Besetzung. Das waren Daniel Hope, Antonio Meneses und Menachem Pressler. Und Menachem Pressler ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur zum Jahresanfang. Wenn Sie in dieses Jahr blicken, Sie sind bis 2019 ausgebucht. Wie fühlen Sie sich da? Was wünschen Sie sich für dieses Jahr?
Am Leben zu bleiben, spielen zu können und musizieren zu dürfen. Das ist, was ich mir wünsche. Aber gerade mit dem Dumki-Trio, die erste Erfahrung mit dem Dumki-Trio war, wir waren unter einem großen Management in Amerika. Und der Mann war sehr mächtig, der hieß Arthur Judson. Er war Präsident von Columbia Concerts, Columbia Radio und Recordings vom Philadelphia Orchester. Er war wirklich ein sehr mächtiger Manager. Und man musste Platten haben. Also er lud ein, den Leiter von RCA Victor, zu sich nach Hause. Und wir spielten vor und er sagte, nein, ein Trio brauche ich nicht. Ich habe das Millionen-Dollar-Trio Heifetz, Rubinstein und Piatigorsky. Dann sagte ich, können Sie nicht gebrauchen, das Ein-Dollar-Trio? Sagt er, nein, das können wir nicht gebrauchen. Dann Columbia sagte, nein, wir brauchen auch kein Trio. Wir haben den Isaac Stern, den Istomin und den Leonard Rose, wunderbarer Cellist, nein. Und die Leute in meinem Trio, der Gillet sowie der Grünhaus, machten Platten für einen Club, der hieß Concert Hall, wo die Platte 50 Cent kostete oder einen Dollar. Und die Millionen verkauften, weil es so billig war. Und wie Gillet ihm schrieb, würdest du nicht ein Trio aufnehmen? Sagte er, ja. Ich werde euch nichts zahlen, aber ein gutes Armbrot kriegt ihr. So kamen wir und wir machten eine Platte von Mendelssohn D-Moll und dem Dumki-Trio. Und dann 8 Monate später kriege ich das erste Telegramm. Gratulationen, ihr habt den Grand Prix de Disc gewonnen in Frankreich mit eurem Dumki-Trio. So hat es angefangen, für einen armseligen Club, bis dann Philips kriegte eine von uns eine Probeaufnahme und sagte, no, wenn die so spielen, dann wollen wir sie haben. Und dann wurden wir Philips Artists und haben alles aufgenommen, was man so aufnehmen kann.
Ist das die CD, die Sie damals gemacht haben?
Ja.
Es gibt sie heute noch zu kaufen.
Ach, Annabelle, look.
Das klingt anders, weil es andere Persönlichkeiten sind. Aber es klang damals schon sehr sprechend und sehr orchestral. Ja. Wären Sie damit einverstanden, wenn ich sage, das ist orchestral? Vielleicht auch, weil viele der Klavierlehrer, die Sie hatten, ja selber auch Orchesterleiter waren, ja?
Ich hatte ja auch ein Trio in Israel. Der Cellist war der Sohn von Golda Meir. Und der andere, der Geiger, war ein junger Mann, sein Vater war auch ein Labour-Leader, aber sehr zur linken Seite.
Ein Arbeiterführer, das war Yehuda Tubin.
Tubin, ja. Nagdimon hieß er. Wie wir dann zusammen waren und ich, der einwanderte und das ist psychologisch damals zu erklären. Heute verstehe ich es. Damals habe ich es nicht verstanden. Ich konnte nicht essen. Mein Vater dachte, das ist lächerlich und ich mache das nur, weil ich Klavier spiele. Aber das hatte damit absolut nichts zu tun. Es war eine psychologische Ausdruck, denn alles hatte sich für mich verändert. Die Sprache war nicht mehr Deutsch, die Sprache war Hebräisch oder Englisch. Beide Sprachen konnte ich nicht.
Sie sind 1939 über Turin mit dem letzten Schiff nach Haifa gefahren. Sie mussten Deutschland verlassen. Der Rest ihrer Familie ist in Deutschland umgebracht worden. Ihr Vater, ihre Mutter und ihre Geschwister, sie konnten sich noch retten in letzter Minute.
Mit uns zusammen, ja. Aber die Onkels und Tanten, ja, die wurden aus Deutschland nach Auschwitz geschickt. Dann mit den beiden spielte ich in vielen Kibbuzim und es, in vieler Hinsicht war es ein großes Vergnügen. Wie sie zu mir kamen und sagten, wir wollen Trio spielen, sag ich nur, was meint ihr dabei? Also da brachten sie mir eine Platte von Thibaut Courtois und Casals, wie die Schubert spielen. Wie ich das hörte, dachte ich, mein Gott, so was Schönes gibt es doch gar nicht auf dieser Welt. Und dann dachte ich nur, so weit muss ich kommen. Das war das Ziel.
Das war schon der Traum, der wurde nur je unterbrochen mit der Geschichte um Beethovens Opus 110. Ihr Lehrer hat Ihnen ein Stück zugemutet, das vom Leben erzählt, wo jemand in die Tiefen des Lebens hinabsteigt und sich daraus aber wieder befreien muss. Sie hatten zuerst gar nicht die Kraft, sich zu befreien.
Die physische Kraft, nein. Ich bin sogar, es ist interessant, dass Sie das wissen, ich bin sogar in seiner Stunde ohnmächtig geworden in der Beethoven-Sonate. Ja. Es schien wie seine Biografie.
Fanden Sie das richtig im Nachhinein, dass er Ihnen das gegeben hat?
Er hat mir geholfen. Er hat mir sehr, 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 sehr geholfen. Er war ein Engel.
Das war Eliahu Rudiakov?
Rudiakov, ja, Eliahu Rudiakov.
Menachem Preßler und der erste Satz der Klaviersonate Astur, Opus 110 von Ludwig van Beethoven. Menachem Preßler heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Herr Preßler, Sie haben ja mit 17 Jahren den Debussy-Wettbewerb in San Francisco gewonnen.
Da war ein Franzose, der kam nach Palästina, nach Israel. Der hieß Paul Loyonnais und er spielte einen Klavierabend. Und war ein großer Erfolg. Er spielte einen zweiten Klavierabend, war noch ein größerer Erfolg. Und dann hat ihn das Orchester eingeladen, mit Orchester spielen. Und er hatte lange nicht mit Orchester gespielt. Also er rief das Konservatorium an in Tel Aviv, schickt mir doch einen Pianisten, ich möchte gerne durchspielen das Klavierkonzert, der soll mich begleiten, die Orchesterpartie. Also ich kriege den Anruf, du kannst verdienen $40 für 2 Stunden begleiten dem Loyonnais für sein Konzert. Und wir trafen uns und ich begleitete ihn für das Empor Beethoven und das Saint-Saëns Nummer 2. Und dann sagte er, das ist gar nicht schlecht, das ist ganz gut. Was sind Ihre Pläne? Sage ich, ich möchte gehen zum Debussy-Wettbewerb. Da sagt er, was spielen Sie von Debussy? Dann sagte ich, ich spiele die Arabesken und Claire de Lune. Und da fing er an zu lachen und sagte, das ist nicht Debussy. Das ist zwar Debussy, aber damit kann man nirgends Debussy vertreten. Bringen Sie mir das für morgen, die ersten 4 Präludien aus dem Buch Nummer 1. Und so hatte ich 6 Stunden mit dem Paul Loyonnais, in dem ich lernte, wie man Debussy liest, was das bedeutet, wenn die Punkte da sind, was es bedeutet, was die Atmosphäre betrifft. Und dann habe ich die Stücke alleine gelernt. Es war ein enormes Repertoire, das man lernen muss. Das habe ich allein gelernt. Aber ich will sagen, ohne Paolo Ioné hätte ich nie weder den Preis gewonnen, noch hätte ich die Stücke gewusst, wie zu lernen. Er hat mir enorm geholfen. Das ist eine große Glückssache, dass diese, so wie der Gillet mir geholfen hat, zu verstehen, was Kammermusik ist. Wie der Grünhaus mir geholfen hat, zu verstehen, was Schönheit ist in der Musik. Nicht, dass ich nicht wusste, was schön ist, aber er konnte kreieren mit seinem Klang so was Schönes, dass er mich bezauberte. Und diesen Zauber, der ist bei mir geblieben. Ich habe ihm nicht zurückgegeben, den ganzen Zauber, nur den halben Zauber.
Wir haben das Horrorszenario Ihres Lebens schon angesprochen. Jetzt beginnt so eine Art Glücksszenario in San Francisco, in Amerika. Sie sind gleich, nachdem Sie diesen Debussy-Wettbewerb gewonnen hatten, mit Eugene Ormandy, dem Philadelphia Orchestra und Schumann in die Carnegie Hall gegangen, haben an vielen Orten große Konzerte gegeben. Und was mich besonders interessiert, weil Sie Zeitzeuge sind, Sie waren bei Alma Mahler in ihrem Salon in Hollywood.
Ja, es war nicht ihr Salon, sondern ihre Wohnung. Ich ging zu Egon Petri nach einem Jahr von Konzertieren. Ich dachte, ich muss weiter studieren. Und da Egon Petri ein Busoni-Schüler war und ein naher Freund von Kestenberg war, dachte ich, ich werde den Sommer mit Egon Petri in Mills College, das ist im Norden Kalifornien. Aber auf dem Weg hin wurde ich engagiert, mit dem Wachsmann zu spielen, der Komponisten von Film und vor allen Dingen der Komponist der Carmen-Fantasie für Violine, dass er für den Heifetz errangt wird. Und der Wachsmann, nachdem ich mit ihm spielte, sagte, hör mal, du kannst jedes Wochenende bei mir verbringen, da wirst du Leute kennenlernen, die wichtig sind für deine Karriere und du wirst das Erste, was er machte, er stellte mich dem Bruno Walter vor und unter anderem auch der Alma Mahler. Und die Alma Mahler, die lebte ganz neben dem Bruno Walter. Und ich ging ihr vorspielen. Und damals war Hollywood noch sehr heiß. Es gab keinen Aircondition. Die Fenster waren offen und da sagte ich der Frau Mahler, darf ich mein Jackett ausziehen? Natürlich war ich ganz formell angezogen. Sagt sie, wenn du willst, kannst du dich ganz ausziehen. Du brauchst dich nicht genieren, kannst spielen, wie du bist. Sie hat mir sogar ihre Autobiografie geschenkt und sie hat mir eine wunderschöne Widmung reingeschrieben. Und leider hat man mir es aus dem Studio gestohlen und ich sah es zum Verkaufen im eBay. Und man hat es mir angeboten, ich kann es mir zurückkaufen für $1,000. Das wollte ich nicht.
Die Widmung, wie lautete die?
Ich erinnere mich nur, dass ich schrieb, für Menachem Pressler, dem jungen Pianisten, ich glaube sehr an seine Begabung und bin sicher, er wird einen großen Erfolg im Leben erzielen und sowas Ähnliches.
Zu Beginn des Jahres eine Sendung mit Menachem Pressler. Sie haben neulich ein Buch herausgegeben, dieses Verlangen nach Schönheit, Gespräche mit Holger Nolze. Wenn man ein Buch so nennt, dieses Verlangen nach Schönheit, dann muss man das Gefühl haben, dass dieses Verlangen in der Gesellschaft heute auf eine Resonanz stößt. Verlangen die Menschen heute vielleicht mehr denn je nach Schönheit?
Ich glaube, ja. Leider ist die Mehrheit der Menschheit heute sehr leicht verführbar, was der Computer anbietet. Und wissen Sie, was so komisch ist? In diesem selben Platz sprach ich mit dem Nolte. Er ist ein hochgebildeter und feiner Mann, der Herr Nolte. und sehr wissend. Und diese Fragen, die er stellte, waren gut, die waren zum Punkt und die haben mich beeinflusst zu denken und mich auszudrücken und auszudrücken, was eigentlich im Grunde genommen mein Wesen ist.
Dieses Verlangen nach Schönheit, ein Manko in unserer Gesellschaft, zu wissen noch, was Schönheit ist, weil es geht ja nicht um den schönen Schein oder um Kitsch.
Ja, das ist es eben. Es sind weniger Leute, als es gewesen ist. Denn wenn man sich vorstellt, die früheren Zeiten, wo es ein Goethe, Schiller, diese Leute gab, die so enorm wichtig in der Gesellschaft waren, in der damaligen Gesellschaft. Heute ein feiner Schriftsteller, vielleicht verdient mehr, aber er ist nicht mehr so wichtig, er bedeutet nicht so viel, wie es früher bedeutet hat. Aber solche Leute, die es zurückbringen wollen, wie der Nolte, der auch Professor an der Hochschule ist, und so Schriftsteller und junge Leute dazu beeinflusst, sich zu beschäftigen mit dem, was eigentlich möglich machte und möglich macht, dass die Welt besteht und ein Kern drin, der sich ganz darauf bezieht, was Schönheit, Tiefe und Vertiefung bedeutet. Ganz egal, wie oft wir Butterfly sehen werden, so oft werden wir weinen. Es ist nicht selbstverständlich. Du musst drum kämpfen. Du musst es suchen. Du musst es verteidigen. Und die wenigen, die es dazu gibt, die muss man zwingen, neue Leute zu überzeugen, sodass der Bund, wie der Schumann so schön sagte, die Davidsbündler sich zusammentun und verteidigen die Ideale einer Welt, die den Kern hat, der Kern der Schönheit.
Quartette wie das Quatuor Ebène, mit dem Sie fulminant Ihren 90. Geburtstag gefeiert haben, ein Konzert, das es auf CD und auf DVD gibt. Man kann richtig mitfeiern, nochmal, wenn man das sieht, sagen, dass Sie die Komponisten verkörpern, Beethoven, Schubert, Schumann, Mozart. Wenn Sie am Klavier sitzen, geben Sie das an Musiker direkt und vieles auch ohne Worte weiter.
Ja, denn wenn du spielst, gibst du Direktionen, die der andere Musiker hört. Gerade das Ebène ist ein besonders feines, besonders wunderbares Quartett.
Man erlebt Sie auf dieser DVD auch als Liedpianist, und zwar mit Christoph Brigadien, und ich habe die Forelle ausgewählt. Die Forelle, Deutschverzeichnis 550 von Franz Schubert, gesungen hat Christoph Brigadien und der Liedpianist war Menachem Pressler. Für mich, Menachem Pressler, darf eine Sendung mit Ihnen nicht enden ohne Ihre berühmte Zugabe, ohne das Nocturne Cis-Moll von Frédéric Chopin. Das ist angefüllt mit unglaublichen Emotionen. Ich habe eine ältere Aufnahme von Ihnen gehört und die verglichen mit der Zugabe, die Sie gegeben haben in der Berliner Philharmonie nach dem Konzert mit Simon Rattle. Da haben nicht nur Sie den Atem angehalten, das ganze Publikum und das ganze Orchester und Simon Rattle waren mit Ihnen. Man spürt förmlich diese Kommunikation. Was war das für ein Moment? Was bedeutet Ihnen dieses Nocturne?
Wissen Sie, das ist interessant, gerade dieses Nocturne, das eigentlich nicht unter den gesamten Nocturnen von Chopin ist, sondern er hat es ins Tagebuch seiner Schwester geschrieben. Und er ist drin, kommt das F-Moll-Konzerto vor, die Mazurka. Ich habe es vom Anfang immer besonders geliebt. Ich hörte es als Schüler von einem polnischen Pianisten, der in Palästina, Israel spielte. Und ich war ganz verliebt in das Stück und bin weiter bis heute noch verliebt. Und manchmal spiele ich es sogar so, dass ich selbst mich freuen darf an das schöne Stück. Und ich freue mich, dass sie es bringen. Ich freue mich sehr, dass das der Schlusspunkt dieser Sendung ist. Denn es ist irgendwie eine Art Bestätigung auf der Suche nach Schönheit, die ich selbst empfinde, wenn ich es spielen darf.
Das Nocturne Cis-Moll Opus Posthum von Frédéric Chopin, gespielt von Menachem Pressler, der heute unser Gast ist in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Ein reiches Leben, das uns reich beschenkt. Sie reisen sehr viel, sie nehmen sehr viele Strapazen auf sich, um diese Momente mit dem Publikum in der ganzen Welt, kann man sagen, zu teilen. Ist der Lohn dafür, dieses Glück, von dem Sie manchmal sprechen? Ihre erste Ehefrau, mit der Sie zwei Kinder haben, hat sich ja auch Lucky Mushroom genannt. Ein Wort, was es im Englischen gar nicht gibt, aber Glückspilz heißt.
Man kennt es nur im Deutsch. Ein Glückspilz, ja. So nannte mich meine Frau. Die dachte, dass jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, treffe ich das Richtige. Das meistens ist Zufall, ja. Und dann sagt sie, nun ja, du bist eben ein Glückspilz. Und wenn ich das jemand sage in Englisch, Lucky Mushroom, die denken, ich bin verrückt. What is a Lucky Mushroom? Ja, das stimmt. Nun, ich kann es wohl sagen, Glück ist eine Art Begabung. Ich denke es so, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es einmal kommt, hier und einmal dort und einmal hier. Dass es eine Art von Magnet in dir ist, das Glück anzieht. Ich glaube, irgendwie habe ich diesen Magnet gehabt, der Glückspilz.
Herr Pressler, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Also ich freue mich. Das war ein wichtiges Gespräch.
Dankeschön. Am Mikrofon Margarete Zander.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.